Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Klar war schon vorab, dass Bund und Länder bei ihren Beratungen heute am harten Lockdown festhalten würden. Die entscheidende Frage war daher, würde Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Maßnahmen noch verschärfen? Die Antwort, ja. Der harte Lockdown wird nicht nur fortgesetzt, sondern in Teilen ausgeweitet. Um die Verbreitung des Virus aufzuhalten, setzt die Politik darauf, dass die Menschen wann immer möglich zu Hause bleiben. Wie sich das auswirkt, das zeigt eine Mobilitätskurve des gerade vergangenen Jahres, die auf den Bewegungsdaten unserer Handys basiert. Und wir sehen, mit dem Beginn des ersten Lockdowns im März nahm die Mobilität hierzulande rapide ab. Stieg dann parallel zu den Lockerungen bis zum Spätsommer wieder an und mit Herbstbeginn stagnierte die Kurve, fiel dann mit dem Lockdown-Light ab November zunächst erst langsam wieder ab und der erneute harte Lockdown, in dem wir uns seit 3 Wochen befinden, hat dann unsere Bewegung nochmal deutlicher eingeschränkt. Da fällt die Kurve steiler. Diese Kurve soll bis zum 31. Januar also noch weiter fallen möglichst, damit auch die Neuinfektionen sinken. Die Einzelheiten der heutigen Beschlüsse fasst Jessica Bregmann zusammen.
Karneval, ein Fest aus einer anderen Welt, der Vor-Corona-Welt. Eine Karnevalssitzung war der erste Superspreader-Event Deutschlands in Gangelt im Kreis Heinsberg. Fast ein Jahr später steckt das Land tiefer denn je in der Corona-Krise. Das Ende des Lockdowns deshalb heute kein Thema. Stattdessen entschieden sich Ministerpräsidenten und Kanzlerin für eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen bis zum 31. Januar.
Wir werden in Erweiterung der bisherigen Beschlüsse private Zusammenkünfte im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person nur gestatten. Das ist eine deutliche Reduktion gegenüber der jetzt bestehenden Regelung.
Zweite Verschärfung. Wie schon hier in Sachsen üblich, dürfen sich Bürger und Bürgerinnen in Corona-Hotspots künftig nicht ohne triftigen Grund mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort bewegen. Das betrifft Regionen mit über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Touristische Tagesausflüge gehören nicht zu den triftigen Gründen.
Wir müssen in der Verantwortung das nicht Bequemste, sondern das Entscheidende tun, von dem wir überzeugt sind. Deswegen weiter Kontakte reduzieren, deswegen weiter Mobilität reduzieren. In dem Zusammenhang ist auch leider Schule und Kita zu sehen.
Kitas und Schulen sollen bis zum 31. Januar geschlossen bleiben. Letztlich entscheiden das aber die einzelnen Bundesländer. Baden-Württemberg will zum Beispiel für jüngere Kinder eine Ausnahme machen.
Unser Ziel ist es allerdings, Kitas und Grundschulen ab dem 18.01. wieder zu öffnen, wenn wir nächste Woche Klarheit über die Infektionszahlen haben und es vertretbar ist.
Auch die 15-Kilometer-Regel will Kretschmann erst noch einmal prüfen. Was Homeschooling und Kinderbetreuung zu Hause betrifft, gibt es nun eine finanzielle Entlastung für Eltern. Jedes Elternteil soll in diesem Jahr für 10 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld bekommen. Alleinerziehende sogar für 20 zusätzliche Tage. Trotzdem trifft es die Familien insgesamt sehr hart, meint die Linke.
Die Bedrohung, dass ausgerechnet die Kleinsten in unserer Gesellschaft Verlierer werden, ist aus meiner Sicht ein ganz großes Problem. Die Kanzlerin hat vor Wochen zugesagt, dass es ein Konzept gibt, bei welchen Inzidenzzahlen was passiert. Bis heute liegt es nicht vor.
Wie es in den kommenden Monaten weitergehen soll, beraten Kanzlerin und Ministerpräsidenten erst am 25. Januar. Ereignisse wie Karneval Mitte Februar bleiben wohl weiterhin Feste aus einer anderen Welt, der Vor-Corona-Welt.
Und über die heutigen Entscheidungen habe ich am Abend mit dem Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr in Berlin gesprochen, früher in leitender Funktion bei der Weltgesundheitsbehörde und anschließend in der Impfstoffentwicklung beim Pharmakonzern Novartis tätig. Guten Abend, Herr Stöhr.
Guten Abend.
Die Kanzlerin hat klar heute gesagt, das Ziel muss bleiben, die Inzidenzen auf unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu drücken. Halten Sie das für realistisch mit den heute getroffenen Maßnahmen, etwa die Begegnungen weiter einzuschränken oder den Radius auf 15 Kilometer in den Hotspots zu begrenzen?
Also unstrittig ist natürlich, dass in einem Winter mit einem so hoher Populationsempfänglichkeit und mit einem so aggressiven Virus man ab einer bestimmten Inzidenz die Kontakte reduzieren muss. Das ist darüber besteht keine Frage. Man darf das Gesundheitswesen nicht überlassen. Die Frage, die offen ist, ist jedoch und die strittig ist, ab welcher Inzidenz muss man denn handeln? Ich glaube, dass man die Balance in dem Kompromiss zwischen der Minimierung der gesundheitlichen Auswirkungen und auch der Kollateralschäden durch die Bekämpfung, den wirtschaftlichen Auswirkungen und den notwendigen gesellschaftlichen und persönlichen Einschränkungen noch nicht gefunden hat. Deswegen glaube ich, dass nicht nur 50 Fälle pro 100.000 aus epidemiologisch-virologischer Sicht illusorisch sind, sondern dass das Ziel auch zu tief gesetzt ist. Warum glaube ich, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann? Schauen wir uns unsere Nachbarländer an. Frankreich, auch Belgien, auch England, Irland, die Tschechische Republik. Dort hat man mit harten Lockdowns viel erreicht. Die Fälle von 1.000 pro 100.000 auch gesenkt auf um die 100, aber drunter ging es nicht. Warum glauben wir, dass wir das schaffen können? Und falls wir es schaffen würden, was ja natürlich toll wäre, warum glauben wir, dass dann die Gesundheitsämter anders als im Oktober und November diese Zielmarke nicht wieder reißen werden? Also dieses Ziel von 50 pro 100.000 ist nicht nur aus wenn man die Daten nimmt über die Vorjahre und Jahrzehnte, was die respiratorischen Erkrankungen in Europa betrifft, illusorisch, sondern meines Erachtens auch nicht der Balancepunkt, den man finden muss bei dem Kompromiss der Bekämpfung.
Wo sehen Sie denn eine wirklich realistische Zahl?
Na, ich würde hier die Fakten mir anschauen. Die Fakten sind die, dass in den letzten 6 bis 8 Wochen in Deutschland das Infektionsgeschehen nicht dazu geführt hat, dass das Gesundheitswesen paralysiert oder vollständig überlastet war. Natürlich gab es in einigen Krankenhäusern, vor allen Dingen in Städten, große Belastungen. Das war aber nicht flächendeckend. So, die meisten Krankenhäuser konnten weiterhin sogar noch ihre Operationen durchführen. Es war noch genügend Kapazitäten da für die Notfallpatienten, Krebspatienten, die Schlaganfälle, die andere Erkrankungen. Und die Zahlen, die wir jetzt sehen, sind ja, dass 20 bis 25% der Betten, Intensivbetten von Corona-Patienten belegt sind. Also es eine vollständige Überlastung des Gesundheitswesens sehen wir überhaupt nicht. Das hat
aber
also,
die Angst ist ja da bei der Kanzlerin, Herr Schröder, dass sie dann sagt, ja, da dürfen wir nicht hinkommen, dass wir da überhaupt über die Grenze hinaus schießen. Und Sie stehen ja auch relativ alleine da, wenn Sie dieses Ziel der 50er-Inzidenz aufgeben. Zahlreiche Ihrer Kollegen aus ganz Europa, darunter auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, die sagen ja, wir müssen noch viel, viel ehrgeiziger sein und es noch viel weiter absenken als wir die 50.
Ja, also ich würde mir das auch wünschen, dass das erreichbar wäre. Aber aus meiner Kenntnis von respiratorischen Erkrankungen in gemäßigten Klimazonen der hohen Populationsempfänglichkeit eines hochinfektiösen Virus ist das nicht machbar. Aber wie gesagt, schauen Sie sich die Nachbarländer an, wo harte Lockdowns auch dieses Ziel nicht erreicht haben. Und ich bin ja für ambitiöse Ziele, aber die müssen auch realistisch sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Lockdown der letzte dann ist. Die Maßnahmen werden sicherlich schwierig umzusetzen sein. Ich hoffe, dass die Inzidenz sich reduziert, aber ich halte es nicht für realistisch, so tief zu kommen. Was haben wir denn in den letzten 2 Wochen gesehen oder letzten 2 Monaten gesehen, dass um die 130 bis 160 Fälle pro 100.000 gehandhabt werden konnten? Krankenhäuser sind nicht flächendeckend überlastet gewesen, einige schon, ohne Zweifel. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die solche Lockdowns haben, sind ja auch sicherlich nicht unerheblich. Deswegen glaube ich, muss ein besserer, ausgeglichener Kompromiss gefunden werden, um die Auswirkungen der Erkrankung zu reduzieren, die wirtschaftlichen Auswirkungen, aber auch die freiheitlichen Rechte nicht noch weiter einzuschränken.
Haben Sie denn den Eindruck, dass man diese Pandemie bis zu einem gewissen Grad sowieso nicht kontrollieren kann?
Überhaupt nicht. Es ist absolut unsinnig zu glauben, dass man hier nichts unternehmen kann und muss. Das ist nicht nur aus ethischen, sondern auch aus verschiedenen anderen Gründen völlig absurd. Natürlich muss man etwas unternehmen. Strittig bleibt, wo der Inzidenzwert liegt, an dem man mit intensiven Bekämpfungsmaßnahmen einsteigt. Und das wird auch so lange bleiben, wie die Datenlage so schlecht ist. Warum wird dann so viel gestritten über die Schulen und über die Kindergärten? Weil auch ein Jahr in der Pandemie immer noch keine guten, zuverlässigen Daten Daten vorliegen, welchen Anteil die Kinder haben am Infektionsgeschehen. Ähnlich ist es ja auch bei den Restaurants, bei den Gaststätten. Hier wird die Kakophonie der Experten und auch der Politiker weiter anhalten, weil jeder natürlich seine eigene Meinung mit einbringt, die für jeden Einzelnen richtig ist. Dasselbe wird auch zutreffen für die 15 Kilometer Bewegungsradius in den Hotspots über 200.000. Hier mangelt es einfach an Daten, aber ich glaube, ein guter Kompromiss, der auf den Fakten beruht, der Bekämpfungserfolge auch in den letzten 2 Monaten, könnte helfen, den Weg nach vorne zu ebnen. Und wie gesagt, ich halte Inzidenz von 20 bis 50 pro 100.000 in dem Winter bei der hohen Populationsempfänglichkeit für illusorisch. Erstrebenswert, toll, wünschenswert, aber nicht machbar.
Herr Stöhr, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ich bedanke mich.
Die Beschlüsse für den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Dazu hat der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtstudios, Oliver Köhr, diese Meinung.
Nach diesem Tag bleibt eine Frage. Was soll das? Viele Beschlüsse von heute sind nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kann verstehen, dass die Corona-Zahlen immer noch zu hoch sind oder immer noch zu langsam sinken. Deshalb ist völlig klar, dass die Einschränkungen verlängert werden müssen. Aber was da zusätzlich verabredet wurde, ist weder logisch noch plausibel. Warum soll ich mich maximal 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernen dürfen? Eine wahllos rausgegriffene Zahl, die nichts anderes ist als Symbolpolitik, die vielleicht verhindert, dass Menschen in Skigebiete fahren, die ansonsten aber auf das Prinzip Hoffnung setzt. Hoffentlich fahren die Menschen weniger Zug, hoffentlich besuchen die Menschen weniger Freunde und Verwandte. Flächendeckend kontrollieren lässt sich das nämlich nicht. Dasselbe gilt für die Kontakte. Nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Wer soll das kontrollieren? Auch da belässt es die Politik beim Hoffen. Was ist dann die Alternative? Ein richtiger Lockdown? Also wirklich alles zumachen, was nicht überlebensnotwendig ist? Banken zu, Essen zum Abholen und Liefern verbieten, Lieferdienste überhaupt, Buchläden, Blumenläden, alles, wo Menschen aufeinandertreffen könnten, schließen. Auch Büros. Zur Arbeit fahren darf nur, wer einen überlebenswichtigen Job hat. Das ließe sich dann besser kontrollieren. Der Preis wäre hoch. Die Wirtschaft läge vielleicht für 3 Wochen komplett am Boden, Milliardenkosten. Wäre das richtig? Ich weiß es nicht. Aber es wäre mehr als diese hilflose Symbolpolitik. Wer bisher seine Kontakte nicht eingeschränkt hat, wer nicht zu Hause geblieben ist, wird es auch jetzt nicht tun. Wer die bisherigen Regeln nicht verstanden hat, wird die neuen erst recht nicht verstehen. Sie führen allenfalls dazu, dass die Zahlen nur langsam weiter sinken. Das wäre aber wohl mit den bisherigen Einschränkungen auch gelungen.
Die Meinung von Oliver Köhr. Wie lange die Maßnahmen gegen Corona im weiteren Verlauf des Jahres gelten werden, ob sie wieder lockerer oder wieder schärfer gehalten werden, das hängt auch davon ab, wie erfolgreich die gerade auch bei uns in Deutschland gestartete Impfkampagne verläuft. Noch werden vor allem Menschen in Pflegeheimen und in Kliniken geimpft, meist durch mobile Impfteams. Aber nun soll es auch für die anderen aus der Zielgruppe der höchsten Priorität, also vor allem über 80-Jährige, losgehen. Etwa in den Impfzentren, die bundesweit aufgebaut worden sind. Aber es ist kein einheitlicher Start, denn jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln, wer wann wie gespritzt wird. Eine Standortbestimmung von Johannes Jolmes.
Das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen. Es ist ein Ort der Hoffnung und Enttäuschung zugleich. Hoffnung, weil hier 7.000 Menschen am Tag geimpft werden könnten. Enttäuschung, weil es derzeit gerade mal 500 sind. Juanita Arnold arbeitet in einem Dialysezentrum. Dort hat sie häufig Kontakt mit Corona-Infizierten. Der Impftermin gleich am Eröffnungstag, für sie ein Glücksfall.
Eine Kollegin sagte, ja, es geht los. Und dann dachte ich mir erstmal den Tag, ja, ich möchte was für mich tun, für meine Mitmenschen.
Das Personal im Hamburger Impfzentrum würde gerne schnellstmöglich unter Volllast arbeiten. 7 Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr. Logistisch wäre das möglich und es gibt auch genug Impfwillige. Aber das Problem, sagt auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, ist der fehlende Impfstoff.
Da ist viel Luft nach oben und deswegen gilt ja für die Bundesregierung jetzt zu prüfen, ob sie die Impfstofflieferungen noch vorziehen kann, die Versorgung verbessern kann.
Es hakt aber auch bei der Online-Terminvergabe. Das System hat Schwachstellen. Ein Termin für die zweite Impfung wird nicht automatisch vergeben. Und es findet online keine Kontrolle statt, ob jemand impfberechtigt ist. Vor Ort wird so eine Person dann zwar zurückgeschickt, hat aber dann erstmal einen begehrten Termin blockiert. Auch in Potsdam öffnet heute ein Impfzentrum. Brandenburg vergibt die Impftermine telefonisch. Für Gisela Ratgeber organisierte ihre Tochter den Termin. Allerdings war viel Geduld gefragt.
Ich bin mehrfach rausgeflogen aus der Schleife, eigentlich immer wieder. Und irgendwann hatte ich eine englischsprachige Stimme am Telefon. Da dachten wir, wir sind jetzt komplett fehlgeleitet worden. Und dann, ja, irgendwann ist jemand drangegangen.
Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung räumt ein, die 116-117, eine zentrale Nummer zur Terminvergabe, sei zuletzt in einigen Bundesländern überlastet gewesen.
Wenn die Menschen bei der 116-117 anrufen und es um eine Impfanfrage geht, wird das weitergeschaltet in der Regel in regionale, also landesbetriebene Callcenter. Und je nachdem, wie viele Menschen anrufen, gehen die dann einfach in die Knie.
Zurück im Impfzentrum in Hamburg. Dirk Heinrich ist der ärztliche Leiter. Hoffnung und Enttäuschung auch bei ihm. Hoffnung, weil viele gefährdete Senioren durch die Impfung ein Stück Lebensqualität zurückgewinnen. Enttäuschung aber, dass vor allem einige Pflegekräfte noch zögerlich sind.
Da gibt es durchaus auch noch Skepsis und da muss man noch daran arbeiten, alle zu überzeugen, dass die Impfung am Ende für alle die beste Lösung ist.
Bei Juanita Arnold verlief die erste Impfung ohne Komplikationen. Jetzt hat sie die Hoffnung, dass hier demnächst viel mehr Menschen geimpft werden.
Dass es endlich Impfstoffe gegen das Coronavirus gibt, ist ein Lichtblick in der Pandemie. Aber es gibt noch andere. Der Einzelhandel verzeichnete im Corona-Jahr 2020 ein erstaunliches Umsatzplus von wohl 5,3% gegenüber dem Vorjahr, so die heutige Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Trotz der wochenlangen Schließungen von Geschäften. Denn wegen dieser Schließung brummte das Online-Geschäft wie nie. Ein Plus von fast 32%. Aber wie das so ist mit Statistiken. Lebensmittelhandel, Baumärkte oder Möbelgeschäfte mögen florieren, doch in den Zahlen gehen viele einzelne Geschäftsschicksale unter, wie Eva Macht berichtet.
4 Jahre lang war das jeden Werktag ihr Weg ins eigene Geschäft. Heute geht Luisa Ulrich diesen Weg mit Wehmut. Im Herzen der Stuttgarter City, mitten am Schlossplatz, hatte sie einen Laden für gehobene Herrenmode. Heute hat sie nicht mal mehr einen Schlüssel. Ihr bleibt nur der Blick durch die Scheibe. Viele Stammkunden hatte sie, erzählt Luisa Ulrich. Aus China, Mexiko, den USA, der Schweiz. Besonders gefragt bei den modebewussten Herren waren die maßgeschneiderten Oberhemden und handgenähte Schuhe aus Italien. Doch dann kam Corona. Schon den ersten Lockdown hat der Laden nicht überlebt.
Ich hatte zwar viele Nachrichten, tut mir leid und etc., aber das hat mir nicht viel gebracht, weil die Stammkunden so weggeblieben sind. Ja. Und das war für mich schmerzhaft. Ja, richtig. Ja. Das war mein Baby, jetzt ist weg.
Ihr wurde ein spezielles Prinzip der Textilbranche zum Verhängnis. Ware vorab für die kommende Saison zu bestellen. Wenn kein Kunde kommt, bleiben die Händler auf ihren Waren sitzen. Ein Laden im Lockdown ohne Kunden. Diese Erfahrung hat auch das Traditionsgeschäft Korbmeier gemacht. Es liegt zentral in der Fußgängerzone. Florian Hennecker führt es in 5. Generation. Auch hier werden Textilien verkauft. Aber einen Namen hat sich Korbmeier vor allem als Fachgeschäft unter anderem für Kindermode gemacht. Der Lockdown, für ihn eine Erfahrung, aus der er lernen will.
Wenn wir nur so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, dann wird es nicht reichen. Also wir müssen schon Innovation in den Handel bringen, um uns dann eben wieder hoffentlich so zweites Halbjahr 2021 da auch wieder richtig drauf konzentrieren zu können und auch diese Verluste aus 2019 und 2020 wieder auszugleichen.
Bei Korbmeier versucht man es neuerdings mit einem zweiten Standbein, dem Onlinehandel, aber ganz ohne Amazon. Etwa 20% des Jahresumsatzes macht der Laden mit dem neuen Geschäftszweig. Dafür wurden sogar neue Räume angemietet. Eine lebendige Innenstadt hat Florian Hennecker trotz Online nicht abgeschrieben.
Es wird eine Veränderung geben, auch in der Gastronomie natürlich fallen Einzelne weg, es wird andere dazukommen. Ich glaube, wir sind aber stark genug, um uns alle in der Innenstadt auch neu zu erfinden. Und ich glaube, um das muss es gehen. Also eben nicht nur der Handel und auch nicht nur die Gastronomie, sondern alle gemeinsam müssen die Innenstädte neu erfinden.
Auch das Geschäft Super Juju von Julia Rhein liegt in der Innenstadt. Seit mehr als 10 Jahren verkauft sie Schreibwaren, Comics und Postkarten für Individualisten. Die Leute wollen sich im Laden umschauen, durchschlendern, ein bisschen stöbern, sagt sie. Das fehlt zurzeit. Sie muss mit dem Geld überbrücken, das sie Anfang Dezember noch verdienen konnte. Die staatliche Hilfe kann sie erst nach dem Monatsabschluss beantragen.
Am meisten Sorgen macht mir, dass sich das ständig ändert. Also im November und Dezember für die Monate bekommt man anscheinend recht viel Geld, und aber ab Januar dann ganz wenig. Und das verstehe ich nicht, weil die Situation genau die gleiche ist. Das macht so ein Gefühl von einer großen Unsicherheit, wie das denn dann ab Februar weitergeht.
Noch hat Julia Rhein die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie ihre Mitarbeiter und ihren Laden behalten kann. Lange könne sie so aber nicht mehr durchhalten.
Allzu lange würde wohl auch der stark von der Pandemie betroffene Reisekonzern TUI nicht mehr durchhalten, wenn nicht der Staat kräftig unter die Arme greifen würde. Heute haben die TUI-Aktionäre den Weg für eine Teilverstaatlichung frei gemacht. Markus Gürner aus der Frankfurter Börse. Warum rettet der Staat jetzt eigentlich einen Reise- und Urlaubsanbieter?
Die TUI war gleich zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr schnell betroffen, als ihr Geschäftsmodell durch Corona und den Kampf dagegen nahezu komplett zum Erliegen kam. Das Unternehmen rief auch sehr früh und vor allen Dingen laut um Hilfe. Die Politik stand vor der Entscheidung, ein Zeichen für Rettung zu setzen oder nicht. Die Entscheidung fiel für die Rettung aus, und nachdem der TUI nun mehrfach geholfen wurde, war es jetzt offenbar keine Option mehr, die Hilfen zu stoppen und das bisher Investierte zu verlieren. Die Entscheidung ist dennoch heikel, denn wie wir seit heute wissen, ist mit Entspannung vorerst ja nicht zu rechnen. Und der Januar ist für die Reisebranche ein sehr wichtiger Buchungsmonat. Es wird also darauf ankommen, ob sich die Reisekonjunktur rechtzeitig erholt.
Aber so gerne wir Deutschen auch verreisen, ist ein Urlaubsanbieter wirklich so systemrelevant, dass wir ihn jetzt retten, während andere diese Pandemie wohl nicht überleben werden?
Ja, sicher nicht im Sinne eines Unternehmens, das lebenswichtige Waren herstellt oder anderweitig wichtig ist für eine Exportwirtschaft, wie zum Beispiel beim Thema Mobilität die Lufthansa. Aber die TUI ist das größte Touristikunternehmen der Welt, und daran hängen viel mehr als die Arbeitsplätze bei der TUI. Es geht um Reisebüros, um Fluggesellschaften, um Flughäfen und um all die Wertschöpfung, die daran hängt. So gesehen mag das nicht systemrelevant sein, aber in der langen Kette der Branchen, die an der TUI hängen, wirtschaftlich schon sehr bedeutsam. Und wenn man bedenkt, wie viel Geld die Deutschen für Reisen ausgeben, dann ist die TUI nicht systemrelevant, aber hat für die Touristikbranche eine kritische Größe.
Markus, vielen Dank für diese Informationen nach Frankfurt. Im Bundesstaat Georgia, tief im Südosten der USA, leben gerade mal 3% der amerikanischen Bevölkerung. Und doch entscheiden genau hier die Wählerinnen und Wähler heute darüber, wie viel Spielraum der künftige amerikanische Präsident Joe Biden beim Regieren haben wird. Denn in dem Südstaat findet heute die Stichwahl um die beiden Sitze statt, die Georgia im amerikanischen Senat vertreten. Und die entscheiden die Mehrheitsverhältnisse in der, neben dem bereits demokratisch dominierten Repräsentantenhaus, anderen mächtigen Kongresskammer des politischen Entscheidungssystems der USA. Es geht also um viel, berichtet Verena Bünden.
Showdown um den Senat im Südstaat Georgia. Es ist eine Stichwahl von nationaler Bedeutung, die die Menschen auf die Straße treibt. Sie sind gekommen, um den Baptistenprediger Warnock anzufeuern, einen von zwei demokratischen Hoffnungsträgern. Auch Samuel Porter hofft auf Veränderung. Mit Biden als Präsidenten und einer demokratischen Mehrheit im Senat werden wir viele Sachen umsetzen können. Die neue Umweltpolitik, die Infrastruktur verbessern, dafür sorgen, dass Kinder sich nicht verschulden, um Schule und Uni finanzieren zu können. Vieles von dem, was die Demokraten verändern wollen, erscheint ihnen bedrohlich. Auch für die Konservativen geht es bei dieser Wahl um alles. Deswegen hat sich im Wahlkampf-Endspurt Präsident Trump angesagt, um die Basis in Georgia anzuheizen. Christian Graham ist BWL-Student, Erstwähler und Trump-Fan. Er ist ein Kämpfer, dafür lieben wir ihn. Jeder US-Präsident hat viel Einfluss, aber um Politik zu machen, braucht er den Senat. Wenn wir den nicht gewinnen, kann Joe Biden machen, was immer er will. Sie glauben, dass sie in Georgia stellvertretend einen großen Kampf führen, den des traditionellen Amerikas gegen das liberale Amerika. Ihr Präsident beschwört die republikanischen Kandidaten als letzte Brandmauer gegen den Sozialismus. Seine eigene Wahlniederlage kann Trump nach wie vor nicht eingestehen. Ihr müsst einen republikanischen Sieg liefern, der so groß ist, dass die Demokraten ihn nicht stehlen können. Sie werden es versuchen, das sage ich euch. Wir haben alle gesehen, wozu unsere Gegner fähig sind. Ich habe bei zwei Wahlen kandidiert und beide gewonnen. Die Gestaltungsmacht des künftigen Präsidenten Biden hängt an Georgia. Wenn er mit einer dünnen Senatsmehrheit durchregieren will, müssen beide demokratischen Kandidaten, Warnock und Ossoff, gewinnen. Sollte nur einer der konservativen Senatoren, Loeffler oder Perdue, siegen, behalten die Republikaner Mehrheit und Blockademacht im Senat. Auch Biden muss also Wähler mobilisieren. Denn nur mit dem Senat kann er große Reformen in Sozial- und Umweltpolitik umsetzen. Die Macht liegt in euren Händen. So wie ich es noch nie erlebt habe, kann ein Staat den Kurs bestimmen. Nicht nur für die nächsten 4 Jahre, sondern für die nächste Generation. Bis zuletzt haben die Demokraten beim Wahlkampf-Endspurt die schwarzen Wähler mobilisiert. Sie waren für Bidens Sieg entscheidend. Das soll sich jetzt wiederholen. Ihr alle in Deutschland, Amerika ist wirklich begeistert. Wir wollen das schaffen. Morgen ist ein ganz neuer Tag. Aber auch Jungrepublikaner Graham war schon mit der Morgendämmerung vor dem Wahllokal. Wenn wir die 2 Sitze verlieren, werden uns unsere Rechte und Freiheiten entrissen. Es bleibt ein enges Rennen für Georgia und die Amerikaner. Ausgang noch ungewiss.
Trotz vieler Impfungen verschärft Israel die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Und damit beginnen weitere Nachrichten heute mit Susanne Daubner.
Grund für die Maßnahmen ist der starke Anstieg der Neuinfektionen in Israel. Das Gesundheitsministerium meldete heute mehr als 6.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. So sollen Kitas und Schulen für mindestens 10 Tage geschlossen bleiben. Das mutierte Coronavirus sei auch in Israel außer Kontrolle, soll Premierminister Netanyahu auf einer Kabinettssitzung gesagt haben. Krankenhäuser stünden vor der schwierigsten Zeit seit Beginn der Pandemie. Die Corona-Pandemie hinterlässt weiter ihre Spuren am deutschen Arbeitsmarkt. Laut Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember auf 2.707.000. Das sind 8.000 mehr als im November und 480.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote lag bei 5,9%. Zudem hat der Lockdown für einen Anstieg bei der Kurzarbeit gesorgt. Die Corona-Pandemie stellt auch die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Der Städte- und Gemeindebund rechnet für dieses Jahr mit Steuerausfällen in Höhe von 9 Milliarden Euro. In dieser Berechnung würden aber noch die Daten des zweiten Lockdowns fehlen, so der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Stiegler heute. Er plädierte deshalb für ein zweites Hilfspaket, um die Ausfälle kompensieren zu können. Nachdem es jahrelang Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gab, sind zum 1. Januar strengere Vorschriften in Kraft getreten. Nach dem neuen Gesetz darf bei der Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch künftig kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden. Außerdem werden Werk- und Leiharbeitsverträge schrittweise verboten. Auslöser für die neuen Regelungen waren vermehrte Corona-Infektionen in Großbetrieben.
Im Saarland, Sie wissen schon, diesem Bundesland so groß wie einmal die Fläche des Saarlands, gibt es ein Volkslied mit dem Titel Die Katz. Daran versuchte Schosch Pitt vom Kohlhof, zu Deutsch der Peter Georg aus Neunkirchen-Kohlhof, seine Katze loszuwerden. Aber die, so heißt es dann im Refrain, ist zurück, krumm, grad am nächsten Tag. Die Katze kam zurück am nächsten Tag. Und mit dieser Geschichte sind wir mittendrin im realen Katzenjammer im Saarland, 10 Kilometer von Kohlhof entfernt in Oberwürzbach, wo ausgesetzte Hauskatzen zum Problem werden. Für andere, vor allem aber auch für sich, berichtet Nils Krause.
Sie haben ihren eigenen Charakter und sie zählen in Deutschland zu den beliebtesten Haustieren, Katzen. Doch wenn sie verwildert in größeren Zahlen auftauchen, bereiten sie Tierschützern wie Beatrice Speicher-Spengler Sorgen. Oft heißt es für sie und ihre Mitstreiterinnen erstmal auf die Suche gehen, denn meistens sind die Tiere scheu. Das Ziel, die Katzen einfangen und zum Tierarzt bringen, zum Kastrieren. Denn wenn nichts geschieht, ist sich Speicher-Spengler sicher, gerät die Situation schnell aus dem Ruder.
Es gibt die sogenannte Katzenpyramide. Wenn ich ein Katzenpaar habe, das im Jahr 10 Junge bekommt, habe ich nach 10 Jahren über 1 Million Nachkommen von diesem einen Katzenpaar. Und um das zu verhindern, ist die Kastration sehr wichtig.
Die Katzenschutzvereine arbeiten schon lange eng mit Tierarztpraxen zusammen. Für diese Katze geht es heute nur um einen Gesundheitscheck. Kastriert ist sie bereits. Sehr wichtig, wie Tierärztin Jana Michaelis findet, wenn sich die Katzen unkontrolliert vermehren, drohen Krankheiten.
Ich sehe teilweise unterernährte Katzen, die eben auch von Inzucht geprägt sind. Katzen, die mit Parasiten befallen sind, die Schnupfen haben, auch teilweise daran wirklich elendig verenden, weil sie Pläschen auf der Zunge entwickeln, nicht mehr fressen können.
Alleine im Saarland leben nach Schätzungen mehrere tausend verwilderte Hauskatzen. Deutschlandweit sollen es rund 2 Millionen sein. Das saarländische Umweltministerium hat reagiert und eine Kastrationspflicht für Katzen an ausgewiesenen Hotspots eingeführt. Oft kommen Streuner auf Bauernhöfen unter. Eigentlich eine gute Symbiose, weil die Tiere Schädlinge wie Mäuse fressen. Das findet auch Pferdehofbesitzer Gregor Meerschaut. Er hat seine 4 Katzen kastrieren lassen. Er kann aber auch Landwirte verstehen, die diesen Schritt nicht gehen.
Das ist ja auch mit Kosten verbunden, mit Sicherheit, weil kein Tierarzt macht das ja aus Nächstenliebe oder Subventionen auf Kastration gibt es ja auch nicht. Ne? Und es ist halt schwierig, da einen gesunden Mittelweg zu finden. Und ich denke immer, wer ein gutes Herz hat, guckt auch, dass die Tiere irgendwo gut unter sind.
Im Katzenhaus des Tierschutzbundes gibt es derweil Neuzugänge.
Die wurden in den Hinterhof gefunden. Man sieht, die sind auf die Menschen bezogen. Das sind keine Babys von verwilderten Katzen. Das sind wirklich Babys von Hauskatzen, die dann ausgesetzt wurden.
Im Moment leben hier 36 Katzen. Zu Hochzeiten sind es über 70. Gerade zu den Ferien setzen viele Besitzer ihre Katzen aus, erzählt die Katzenfreundin. Das sei auch die Zeit, in der es viele Kastrationen gebe. Für die Tierschützer bisher eine teure Angelegenheit. Kastrieren und registrieren kostet pro Katze rund 120 Euro.
Das wird jetzt im Umweltministerium übernommen. Die werden vom Tierarzt kastriert und die Rechnung geht direkt ans Umweltministerium. Das heißt, wir haben immer diese Vorlaufkosten.
Aber auch nach dem Eingriff hört die Arbeit für die Katzenfreunde nicht auf. Hier leben 10 verwilderte Tiere, alle bereits kastriert. Sie bekommen jeden zweiten Tag was zu fressen.
Dass das gewährleistet ist, dass sie regelmäßig Futter bekommen, ist ganz, ganz wichtig.
Und diese Mär, dass sie so viele Mäuse finden und die sollen nur Mäuse fangen, wobei man immer wieder vergessen wird, dass die Tiere auch allergen und nicht mehr so sportlich sind. Ich nenne es mal so. Und die Mäuse gar nicht kriegen und die sich ja auch im Winter verstecken.
Kommt natürlich immer wieder.
Vermittelbar als Haustiere sind die verwilderten Katzen nach einer gewissen Zeit übrigens nicht mehr. Dann führen sie draußen ihr eigenes Leben. Wenn sie Glück haben, mit Unterstützung von Menschen, die sich um sie kümmern.
Und wir kümmern uns zum Schluss noch aufs Wetter am morgigen Dreikönigstag. Claudia, da werden die Sternsinger sich ganz schön warm anziehen müssen.
Ja, und die werden ja eh wahrscheinlich nicht unterwegs sein. Warm anziehen geht eigentlich so, aber sie werden vor allen Dingen irgendwelche rutschfesten Schuhe anhaben müssen, denn es wird glatt und das verbreitet. Jetzt schon breitet sich nämlich aus Osten so ein Schneefallgebiet aus. Man sieht das hier, wie es von Polen quasi nach Brandenburg reinzieht und nach Sachsen. Und das ist dann auch mal ein bisschen massiver, denn das, was zwischendrin hier passiert im Moment, sind so ein paar Schauer. Da kannst du zwar auch mal etwas kräftiger den Schnee runterdrücken, aber dieses Schneefallgebiet, das jetzt in der Nacht reinzieht, das wird dann schon mal verbreitet, dafür so 1-2 Zentimeter sorgen. Deswegen morgen im Berufsverkehr, so gegen 8 Uhr im Süden, dann aber auch über Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen rüber bis in den Norden Brandenburgs kann es verbreitet schneien. Um 14 Uhr immer noch Glättegefahr durch den Schnee. Dann vor allen Dingen im äußersten Nordwesten, ausgenommen die Küsten, da geht das Ganze dann eher in Regen über. Und auch im Süden, also vom Allgäu, der Alp rüber bis Richtung Chiemgau. Das heißt, morgen Glättegefahr durch den Schnee, denn der breitet sich jetzt in der Nacht mehr und mehr aus und da wird es dann auch mal etwas formierter schneien. Das heißt, in der Nacht in den nächsten Stunden. Aus Osten dieses Schneefallgebiet, das weiter nach Westen vorankommt. Nur in den tiefsten Lagen, also Rhein entlang beispielsweise an der Küste, fällt das Ganze als Schneeregen bzw. Regen. Morgen dann Streifen über der Mitte, wo es mal trocken ist, wo am wenigsten passiert. Aber auch Bayern und Baden-Württemberg neuer Schnee. Der kommt da allerdings eher aus Süden. Die Temperaturen sinken in der Nacht vor allem im Süden in den leicht frostigen Bereich. Ansonsten werden es nach Norden und Westen hin so 0 bis 2 Grad sein. Am Nachmittag Dauerfrost
meist in den Mittelgebirgen und am Alpenrand. Ansonsten Temperaturen meist zwischen 1 und 4 Grad. Die nächsten Tage bringen Donnerstag immer noch Schnee und das vor allen Dingen in den westlichen Mittelgebirgen. Und das heißt dann vor allen Dingen so auch Eifel und Richtung Westerwald kann es weiter schneien und glatt sein. Am Alpenrand kommt die Sonne ab und zu mal raus. Das gilt auch für den Freitag, da wird es sogar recht freundlich. Nur über der Mitte und den Mittelgebirgen an sich wird es weiterhin Schnee geben. Also es bleibt winterlich.
So soll es sein. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das waren die Themen dieses Tages. Hier im Ersten gibt es jetzt die ersten beiden Folgen der norwegischen Krimiserie Twin und danach das Nachtmagazin mit Julia Niharika Sen. Für alle, bei denen morgen Feiertag ist, einen schönen Dreikönigstag. Tschüss, bis morgen Abend und bleiben Sie zuversichtlich.